MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Michael Wolfson, bekannt als Professor der Bundeswehr. Du hast ja für eine andere jüdische Weltgeschichte ein Lob bekommen und gleichzeitig eine Auszeichnung für das Buch Hallo, ich bin Jude. Einmal, was war der Hintergrund für diese Auszeichnung und wie fühlt sich das an? Also es ging auch darum, dass du betont hast, du möchtest Authentizität in Verbindung mit der Aufarbeitung des Holocaust. Was genau ist da der Hintergrund?
Ja, also in dieses Buch flossen natürlich verschiedene Grundgedanken hinein. Auf der einen Seite, was ich auch erlebt habe, und wir sind ja mehr oder weniger gleichaltrig, wir haben eine goldene Zeit in der Bundesrepublik erlebt. Und auf der anderen Seite haben wir schon lange vor dem 7. Oktober das eine oder andere, ich sag mal zurückhaltend, Unerfreuliche erlebt, aber jetzt sehr viel mehr. Als ich geschrieben habe, war der 7. Oktober noch lange nicht erkennbar, aber es waren eben diese Entwicklungen erkennbar. Und ich fragte mich, was sind sozusagen die Leitmotive der jüdischen Geschichte zum einen. Zum anderen, warum andere jüdische Weltgeschichte, also einerseits eben die wirkliche, das Leitmotiv mit T, aber zugleich das Leitmotiv mit D zeigen, aber dass es da zyklische Entwicklungen gibt, jüdische Geschichte nicht nur als Leidensgeschichte, sondern auch als eine Geschichte großer Errungenschaften und dann aber von diesem allgemeinen Quatsche weg, dass Juden alle so begabt sind. Wir kennen auch den einen oder anderen Dorfdeppen oder Dorfdeppin oder auch Stadtdeppin und Stadtdeppen. Warum ist das so? Warum gibt es wirklich in der gesamten jüdischen Geschichte knapp 3000 Jahre immer diese ganz erfolgreichen, und zwar nicht nur in kleinen in Gruppen erfolgreichen Juden? Und die Antwort ist ganz klar. Das hängt mit der Breitenbildung zusammen, die es bei uns grob gerechnet 2600 Jahre gibt. Und in Westeuropa gibt es sie ungefähr erst seit 1800 unserer Zeitrechnung. Das heißt, in der jüdischen Gemeinschaft gibt es seit 2600 Jahren Breitenbildung. Und das ist in der Bildung ebenso wie im Sport. Ohne Breitensport kein Spitzensport. Und da wir seit 2600 Jahren Breitenbildung haben, sind wir denkfähig, geschult und innovationsfähig. Und zwar immer nur in die Bereiche zugelassen, sozusagen, wo man uns braucht. Denn wenn man uns nicht braucht, dann vertreibt man uns. Das wiederum heißt, dass die Toleranz, die es Juden gegenüber immer gab und auch geben wird, von etwas abhängt. Wenn unsere Funktion gebraucht wird, wenn wir als Modernisierer gebraucht werden, das sind die modernen Wissenschaften, das hast du auch in der unmittelbaren Gegenwart. Wenn du dir die IT-Welt anschaust, hast du überproportional viele Juden. Dann sagen manche, ja, der Mark Zuckerberg ist ganz furchtbar. Mag sein, aber Mark Zuckerberg kommt aus der Tradition dieser Breitenbildung. Und gute Manager gibt es en masse auch in der nicht-jüdischen Welt inzwischen. Aber diese Innovation, oder einer der Gründer von Google ist auch ein aus der ehemaligen Sowjetunion ausgewanderter, geflohener Jude und der Erfinder des USB-Sticks und so weiter und so fort. Das ist, was wir immer geboten haben. Aber in dem Augenblick, wo andere das auch können, sind sie aus Konkurrenzgründen oder aus Neid, jedenfalls aus Gründen, ich will auch, dafür, dass Toleranz endet.
Dieses Hallo, ich bin Jude ist ja ein spezielles Buch, für das du ausgezeichnet wurdest, weil es mehr diese Jugend anspricht.
Das Hallo, ich bin Jude ist ein Buch, das dankenswerterweise vom katholischen St. Michaelsbund herausgegeben worden ist. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Aufsätzen und Artikeln aus meiner Feder, die einem breiten Kreis von Schülern zugänglich gemacht werden soll. Und es gab verschiedene andere Auszeichnungen, aber unabhängig von den Auszeichnungen, Ruhm vergeht. Aber was war der Ausgangspunkt, die andere jüdische Weltgeschichte? Und auch zu erklären, dass Antisemitismus eigentlich eine ganz rationale Geschichte ist. Ich habe jetzt eben die funktionale Toleranz erwähnt, die es gab. Es gab natürlich und gibt auch ethische Toleranz, wo also Leute wirklich aus Freundschaft, Verbundenheit und menschlicher Selbstverständlichkeit sagen, komisch, der Jude ist auch ein Mensch, ja, aber zu zeigen, und zwar über 3000 Jahre Geschichte hinweg, und die meisten, das finde ich immer so schrecklich, schmoren nur in ihrem eigenen Saft. Ich bin ja auch mehrheitlich eigentlich Zeithistoriker. Aber das, was zeitgeschichtlich relevant ist, zu erfragen, ob es das nicht schon mal gegeben hat. Klar, wir denken, mit uns fängt die Geschichte an, oder auch die Erdgeschichte, großer Unsinn bekanntlich. Aber das auch nachzuvollziehen. Und ich will dir ein Beispiel geben für die funktionale Toleranz, wie sie auch heute noch für uns fühlbar ist. Wir Juden werden nicht mehr gebraucht als Alibi, um zu zeigen, dass Deutschland ein tolerantes Deutschland, ein beliebtes Deutschland geworden ist. Deutschland zählt heute weltweit zu den beliebtesten Staaten. Das heißt, die Nagelprobe der, ich sag mal, problematischsten Minderheit gegenüber, also der jüdischen, aus historischen Gründen, nicht weil wir so toll oder so wichtig wären, sondern das ist sozusagen der Maßstab. Und jahrzehntelang konnte Deutschland nach innen und außen sagen, wir sind anders. Ja, Deutschland ist anders, aber Deutschland und auch Westeuropa, Westeuropa, was ja auch ein schlechtes Gewissen hat, zu Recht, aufgrund der abendländischen Geschichte im Allgemeinen oder auch im Holocaust, ja, wie Paul Celan in seinem großartigen Gedicht sagt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, aber er hatte in ganz Europa willige Gesellen. Das heißt, die Zeit des schlechten Gewissens ist vorbei, man braucht es nicht mehr, man braucht nicht mehr uns. Wir sind nach wie vor disproportional erfolgreich, aufgrund der Breitenbildung seit 2600 Jahren, durch die Verbundenheit, wenn ich sage Identifizierung, right or wrong by Israel, aber Identifizierung mit Israel als Rettungsanker, und den brauchten wir in der jüdischen Geschichte mehrfach, sind wir automatisch Außenseiter. Das heißt, unsere Funktion als Juden, ob religiös, linker Jude, rechter Jude, zentristischer Jude, wird nicht mehr gebraucht.
Wie ist das denn für deine Familie, für deine liebe Frau? Die habe ich kennengelernt bei der Preisverleihung von Mena Watch an dich im letzten November. Wie ist für sie diese Rolle, mit einem als Jude auch bekannten Menschen in der Öffentlichkeit zu stehen? Oder ist das weniger der Fall?
Auch das ist nichts Neues für uns. Wir sind bald 50 Jahre verheiratet. Und das Niederschmetternde ist ja, du hast das so en passant erwähnt, aber ich spreche es ganz offen aus. Meine Frau ist nicht Jüdin geblieben. Unsere Kinder sind daher auch nicht jüdisch im halachischen Sinne und unsere Enkel auch nicht. Aber aufgrund, komisch, der Familienatmosphäre, der Familieninteressen, der Familienverbundenheiten sind die Verbindungen emotional, rational, materiell in der jüdischen Welt ganz stark, jüdisch-israelischen Welt. Familie lebt in Israel und in der ganzen Welt, also eine kosmopolitische, zugleich auch mit Israel verbundene Familie. Und dann bist du in demselben Boot drin, ob christlich oder atheistisch wie mein Schwiegersohn. Wie in Andorra von Max Frisch. Jud bleibt Jud, egal ob er Jud ist oder nicht. Der Andri, also die Hauptperson des Stückes von Max Frisch, Andorra, ist ja auch kein Jude, aber Jud bleibt Jud. Oder wenn mein Enkel, 11-jährig, in der 5. Klasse Gymnasium, weil er sich für Israel interessiert, weil er sich für Politik und Geschichte interessiert, mit 11 Jahren und dann als extrovertiertes junges Bübchen dann auch seine Meinung und sein Wissen kundtut, dass Israelschwein, Zitat, bezeichnet wird, dann ist das nicht mehr lustig. Und dann überlegt man sich, und zwar eben nicht nur ich als alter Knacker, ich gehe nicht mehr weg, aber der jüngere Teil der Familie, und wir wissen ja alle, dass also viele Juden, die sich an sich wohlfühlen in Deutschland, die Frage stellen, haben wir noch eine Zukunft? Ich habe letztes Jahr vor Abiturienten des Moses-Mendelssohn-Gymnasiums hier in Berlin gesprochen, hochsympathische, kluge, junge Menschen. Ja, empfehlen Sie uns, in Deutschland zu studieren und zu bleiben? Vor Jahrzehnten hätte ich gesagt, ja, Antisemiten gibt es, der verschiedensten Kultur, aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Und,
also nach der Situation an den Universitäten würde ich da wirklich dreimal überlegen, ob ich an so eine, ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr in den offenen in Unterricht an die Universität, ich mache das im zu Hause und lerne online. Also das kann ja nicht die Zukunft sein.
Nein, natürlich nicht. Und deswegen hat sich ja auch so eine Art Notgemeinschaft jüdischer Hochschullehrer etabliert. Das sind jüdische Angehörige an Hochschulen, die zum Teil Lichtjahre voneinander ideologisch entfernt sind, auch religionspolitisch. Also manche, die mit der Kippa rumlaufen und Kaschrut, also Koscher, essen. Aber wir sind alle im selben Boot. Das kannst du dir nicht aussuchen. Auch in Auschwitz waren wir alle im selben Boot. Nein, es wird jetzt hier und morgen kein Auschwitz 2.0 geben. Aber wie gesagt, die Lebensqualität im Alltag hat sich dramatisch und für alle reduziert. Und daraus muss man Schlussfolgerungen ziehen. Und ich bin deswegen eigentlich also zionistischer denn je zuvor. Ich bin zwar aus Zion rausgegangen, weil ich merkte, dass ich durch meine ganze Erziehung in Deutschland, ich bin mit 7 Jahren aus Israel weggebracht worden, bin geprägt worden. Jeder ist das Ergebnis seiner Prägungen. Und dann war ich also jeckischer, als ich selber dachte und kam zurück. Aber wenn ich mir 3000 Jahre jüdische Geschichte ansehe, siehe das Buch Eine andere jüdische Weltgeschichte und feststelle, dass das Leid- und Leidmotiv konstant ist, dann muss ich doch irgendwann mal Schlussfolgerungen ziehen. Ja, der orthodoxe Jude aus Meir Scherim ist für mich Lichtjahre entfernt. Für dich auch. Aber
ja, die Frage ist ja, wo geht man hin? Also die Demonstrationen oder Proteste oder wie immer man das nennt an den Universitäten gab es ja nicht nur in Deutschland. Das gab es in ganz Europa, also in einigen europäischen Ländern. Je mehr, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, aber ich denke, das kann man auch statistisch erfassen. Je mehr muslimische Menschen in den jeweiligen Orten sind, desto mehr schwappt es nach oben mit den Protesten. Gefördert allerdings oder sagen wir flankiert von Linken, extrem Linken, die das ausnutzen für ihre Denker, wobei ich mich immer frage, welche Denker steckt da wirklich dahinter? Aber selbst in Australien, also überall in der Welt kommt das hoch wie ein Pilz. Und die Frage ist, ja, wohin sollte man gehen?
Richtig, aber das ist nicht nur das Ergebnis der extremistischen Kräfte, die du vollkommen korrekt geschildert hast, sondern es ist auch die mangelnde Wehrhaftigkeit des demokratischen Staates, nicht nur auf der Ebene der Exekutive, sondern auch auf der Ebene der Judikative. Mhm. Wenn wir erleben, was in Gerichten und Ausgerichten für Urteile gekommen sind in den letzten Jahren. Eines der jüngeren Beispiele, da gab es also einen aus Syrien kommenden Migranten, der 4-mal hintereinander öffentliche Gebäude beschmiert, attackiert hat, Bundeskanzleramt, ich glaube Innenministerium und so weiter und so fort. Und 4-mal freigelassen von Untersuchungsrichter. Ja, da kann man sich doch nicht wundern. Die Gesetze sind vollkommen in Ordnung, nur man muss sie anwenden. Und das ist das Problem, dass die wehrhafte Demokratie nicht mehr wehrhaft ist, weil die Wehrhaftigkeit aus der grundsätzlich richtigen, sympathischen und psychologisch-historisch nachvollziehbaren Reaktion gerade in Deutschland sagt, starker Staat unterdrückt die Menschen. Das war in Bezug auf das nationalsozialistische Verbrecherregime natürlich richtig, ebenso wie in Bezug auf die DDR. Aber die bundesrepublikanische Demokratie war eben kein unterdrückerischer Staat und sie ist anders und kann daher guten Gewissens die Wehrhaftigkeit als Demokratie anwenden. Und das tut sie nicht. Und dann ist es eben nicht nur die Schuld der laut schreienden Extremisten, sondern es ist die Schwäche und ich sage auch ganz bewusst Feigheit der Verantwortlichen, nicht nur der Politik. Und dann eben das Mitläufertum, teilweise auch aus Angst. Denn ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, seit dem 7. Oktober. Okay, Man kann sehr viel gegen die Regierung Netanyahu, auch schon den früheren Regierungen, Koalitionen Netanyahu sagen. Aber dann als Alternative, sich mit blutrünstigen Terroristen zu identifizieren, ist doch absurd. Und daraus stellt sich eine andere Frage, die eine theologische Dimension geradezu hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar, vor allem das menschliche Leben. Aber ist ein Mensch, der sich zur Bombe macht und praktisch eine Bombe ist, tatsächlich noch Mensch? Das heißt, die Dehumanisierung des Menschen, die Entmenschlichung des Menschen durch sich selbst ist ein Thema. Und wenn ich sage, Netanyahu, furchtbar, ist die Konsequenz die Entmenschlichung des Menschen? Das darf es doch nicht sein.
Ich denke, was in der westlichen Welt einfach nicht akzeptiert wird oder anerkannt oder erkannt überhaupt, ist diese unterschiedliche Mentalität. Was du gerade beschreibst, ist ja eines der zentralen Themen der Aufklärung auch. Also der Mensch als an sich und diese ganze Entwicklung des Grundgesetzes ist ja aus der Aufklärung entstanden. Während beim Islam immer noch die Hierarchie eine große Rolle spielt und Allah nimmt und Allah gibt. Also eine gewisse Passivität im Leben. Und dass wir heute diese Gewalt erleben, ist ja auch ein Resultat dessen, wie diese Menschen von den Vereinten Nationen, von ihren arabischen Brüdern im arabischen Raum gehalten werden. Also diese Art von Hierarchie einmal, die hier nicht existiert, also offiziell, es gibt sicherlich Familien, in denen das vorkommt, aber das ist eben nicht Mainstream, ist aber in den islamischen Gemeinschaften Mainstream. Und das erkennen einfach Gerichte nicht an. Die Polizei hat mittlerweile verstanden, dass es andere Umgangsformen geben muss mit Gewalttätern aus diesem Milieu als mit den Unwort des Jahres Biodeutschen. Aber also ich verstehe auch nicht, wo da das Problem liegt des Anerkennens. Wir haben ja intelligente Richter, also wir haben ja auch studiert. Also insofern muss man ja auch eine gewisse Bildung haben.
Ja, aber wir stellen ja resigniert fest, und da waren wir uns einig, dass die Bio-Deutschen oder nicht, ich finde den Ausdruck überhaupt nicht schlimm, man muss irgendwie eine Unterscheidung treffen. Ich sage Altdeutsche, aber okay. Auch die gebildeten Altdeutschen, Bio-Deutschen, Altamerikaner, Engländer, Franzosen und so weiter und so fort, den bestenfalls guten alten Risches, also den guten alten Semitismus, der nie gut war, verinnerlicht haben, und zwar unter den Gebildetsten. Mhm. Das ist der Punkt dabei, und zwar die Bildung würde ja angeblich den Menschen humaner machen, menschlicher. Das ist doch gar nicht der Fall. Also diese aktivistischen Minderheiten, natürlich gibt es die, und wir kennen ja das Stockholm-Syndrom und die Identifizierung mit dem Aggressor, heißt das. Ja. Nur, also wenn ich angeblich zur Intellektuellen, also der einsichtigen, intellektuelle Einsehen, Verstehen, Durchblicken, also zur durchblickenden, vermeintlichen oder selbsternannten Elite gehöre, da muss ich doch mal verstehen, mit wem identifiziere ich mich? Oder wenn das ganze Queer-Milieu bei allem Verständnis sich mit den Todfeinden dieses Milieus identifiziert, habt ihr dann alle Tassen im Schrank noch? Oder gerade Frauenrechtler, ganz starke Anhänger des Feminismus als Mann, völlig klar, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn wir, habe ich auch immer als Hochschullehrer, als ja tiefer gesehen, die Studentinnen mit Abstand besser, als ich höre es von allen Gymnasiallehrern, völlig klar, kann man auch soziologisch, historisch erklären, viel erfolgreicher, weil sie jetzt eben die Freiheit haben und auch motiviert sind, während dann also die fetten, männlichen, satten Säcke nicht mehr mitmachen. So, mit denen identifiziert ihr euch? Mit euren Todfeinden? Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber.
Genau, also wir kommen da nicht wirklich dahinter. Das ist eine gewisse Irrationalität, die den ganzen Antisemitismus auch umgibt, ja, weil man also rational am Ende, wenn man alles nach hinten durchgeht, nicht drauf kommt. Juden waren auch in Deutschland sehr große Wohltäter, aber trotzdem sind sie als geizig verschrien. Also diese ganze, wir wissen, dass das aus dem Mittelalter kommt, aber trotzdem hält sich dieses Vorurteil weiterhin. Einerseits sollen sie Geld haben, andererseits sind sie geizig. Also es sind irrationale Momente. Aber ich würde jetzt gerne noch mal auf ein anderes Thema kommen. Und zwar, wir kennen uns ja seit deiner Studienzeit, da war ich noch Schülerin. Und ich habe bei dir am Tisch gesessen mit Studenten zusammen und dein Ziel war es, den Tanach zu lesen, also die Bibel. Und man macht ja in diesem Studium des Tanach, dass man gewisse Stellen herauszieht und die in der Gruppe diskutiert. Also in den Religionsschulen machen das immer zwei. Und ich habe damals nichts verstanden, aber es war schön, dabei zu sein. Bist du denn jetzt ein religiöser Mensch oder hast du damals dieses Studium aus intellektuellem Anlass gewählt oder warst du tatsächlich in einer Identitätskrise?
Nein, überhaupt nicht. Ich suchte und suche immer noch und wer nicht sucht, der wird auch nichts finden. Man findet immer etwas, aber man sucht dann immer weiter. Die Antwort ist ganz einfach. Ich bin ein religiöser Mensch, auch durchaus im gläubigen Sinne, aber kein Synagogaler. Weil die Formen der institutionalisierten Religion für mich in Wort und weniger Inhalt nicht nachvollziehbar mehr sind. Also um ein ganz banales Beispiel zu nehmen, die Texte Gott, der König der Welt, das ist doch ganz klar aus einer monarchisch geprägten Zeit, das können wir nicht mehr. Das ist jetzt keine inhaltliche, aber eine terminologische und damit auch, sagen wir mal, emotional, rationale, beides Distanz. Dann kommt hinzu bei der institutionalisierten Religion, weniger im Reformjudentum, da gibt es die Gefahr des Oberflächlichen, aber auch das ist geringer geworden, deutlich geringer geworden, aber im institutionell orthodoxen Glauben, das gilt für Christen und Muslime gleichermaßen, ist mir die nahezu dogmatische Gläubigkeit nicht nachvollziehbar. Sehr wohl nachvollziehbar ist mir und deswegen faszinieren mich religiöse Fragen die Tatsache, dass der Mensch ganz eindeutig und für jeden erkennbar nicht die stärkste Kraft im Universum ist. Punkt. Das ist so offensichtlich wie nur irgendwas. Ich weiß nicht, wer oder was die stärkste Kraft oder die stärksten Kräfte sind. Der Mensch nicht. Woher der Mensch kommt, okay, wir wissen, wie es biologisch ist, aber warum ist es biologisch so? Und das ist also genauso bei der Maus biologisch letztlich. So, also warum ist es so? Und dann die Sterblichkeit. Das heißt, so, dann gibt es also angeblich, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte ansehen, gibt es absolutistische Herrscher, die sich ja teilweise auch als Götter verehren ließen. Und da kommt also diese ganz kleine jüdische Religion und sagt, es gibt noch eine stärkere Kraft. Das ist ja der Kampf der antiken Weltmächte gegen das Judentum, das ja militärpolitisch null war, aber eine dramatische Herausforderung für die orientalischen Despoten, ob das Pharaonen waren oder die Könige in alten Mesopotamien, in Hochkulturen, die haben immer die Nummer, ihr seid nicht die Nummer eins. Die Nummer eins, dafür wurde dann also der Name, der Begriff, Vorstellung des Gottes genommen. Also das halte ich für ganz eindeutig, diese Frage zu suchen, die niemand beantworten kann. Aber das ist, denke ich, auch im praktisch-politischen Sinne ebenso wie im Alltag ganz wichtig. Wisse, dass du nicht das Zentrum der Welt bist. Weder du individuell schon gar nicht, noch die Menschheit in ihrer Gesamtheit.
Gibt aber übrigens heute noch Leute in Indien, die sich in bestimmten Regionen für Gottkönige halten. Aber
okay, ja, ja, aber
hingestellt, es gibt sie immer noch. Ja.
Aber der Gottesglaube ist eben etwas anderes. Und da ist die polytheistische, also die Mehrgötterwelt, ähnlich und doch anders. Also es scheint sich ja im Monotheismus nur die Vielheit in eine Einheit zu reduzieren. Das ist aber deswegen nicht der Fall, weil in der Götterwelt, um mal jetzt bei den alten Römern und alten Griechen zu bleiben, diese waren ja sehr menschlich. Die sind also auch zu den Menschen herabgekommen. Und weil ja die diversen Götter anerkannt oder nicht anerkannt worden sind, haben sich dann die Götter auch in die menschlichen oder die Kämpfe der Menschen eingemischt. Trojanischer Krieg als klassisches Beispiel, Paris und der Apfel. Also kurzum, das ist die unglaublich wichtige Kraft der Religion.
Ich habe jetzt in dem Zusammenhang noch eine Frage zum sogenannten Nahostkonflikt. Denn der Nahostkonflikt ist ja nicht der gesamte Nahostkonflikt, wenn man den Begriff wählt, sondern es ist eigentlich immer nur der zwischen Israel und den Palästinensern, suggeriert aber, dass der gesamte Nahe Osten da rein gehört. Die Frage ist jetzt, ist das ein religiöser Konflikt? Denn wenn man der Hamas zuhört, geht es ja als Ziel darum, ein Kalifat, also eine von Gott, von ihrem Allah gegebene Gesellschaft zu erschaffen, in der wir im Prinzip das finden, was wir vor dem Mittelalter hatten. Also ist das ein religiöser Konflikt? Ist es das jüdische, westliche Welt gegen muslimische Welt?
Auch, aber nicht nur. Da muss man wirklich in die Entstehungsgeschichte des Islam blicken und nicht zuletzt davon ausgehen, dass die Hamas ja eine fundamentalistisch-islamische Gruppierung ist, unabhängig mal von den Mitteln, also Terrorgruppe. Der Islam ist bereits in seinen Anfängen auch militant antijüdisch. In der Überlieferungsgeschichte, ob das nun Story ist oder History, wie sie überliefert worden ist, also das die Hijra, die Auswanderung des Propheten aus Mekka nach Medina stattgefunden hat oder nicht. Halten wir uns also an die Story der vermeintlichen oder tatsächlichen Geschichte. In Medina war die politische Führungsschicht jüdisch. Die Juden haben die Exilanten aus Mekka an der Spitze Mohammed aufgenommen. Und da entwickelt sich eine Rivalität, funktionale Toleranz. Die Machtverhältnisse kehren sich um und Mohammed und die Seinen vertreiben und auch töten die Juden. Das Ergebnis dieser Story findet dann Niederschlag im Koran. Ich erwähnte vorhin Sure 65 beispielsweise oder diverse Passagen in Sure 2 und anderen Suren und der mündlichen Überlieferung. Da haben wir also bereits im frühen Islam eine ganz eindeutige und auch gerechtfertigte Gewalt von Muslimen gegen Juden. Also wenn einer kommt und sagt, dass die Gewaltanwendung von Muslimen gegen Juden ein neues Phänomen ist, welches abhängt vom Nahostkonflikt, sprich israelisch-palästinensisch, ist schlicht falsch. Ist gegackert, ohne Eier zu legen, also jedenfalls ohne Inhalte produziert zu haben. Und dann geht es in der islamischen Herrschergeschichte, das zeige ich auch eben in eine andere jüdische Weltgeschichte, ebenso wie im christlichen Abendland, die Vermischung von Realpolitik und religiöser Legitimation, Rechtfertigung durch die Religion für Judenverfolgungen. Im Abendland ebenso wie im Morgenland. Das heißt, die ganz knallharten materiellen Interessen wurden durch die Religion legitimiert. Das war im Christentum genauso einfach aufgrund der antijüdischen Polemik wie aufgrund der antijüdischen Polemik im Islam. Und jetzt kommt als Neuerung der Nahostkonflikt. Und auch da gab es viele Möglichkeiten, nicht zuletzt von den zunächst vollkommen naiven neuen Zionisten, die ab 1882 nach Zion kamen und meinten, aha, wir sind solche modernen, aufgeschlossenen, gebildeten Leute und die, Anführungszeichen, zu entwickelnden Einheimischen werden sich freuen. Pustkuchen haben sich nicht gefreut. Den Rest der Geschichte kennen wir. Also das sind zwei ineinander greifende Ebenen und die Religion spielt jetzt wieder aufgrund der erstarkten politischen Rolle in der islamischen Welt eine zusätzlich legitimatorische Grundlage. Aber wenn wir jetzt mit dem allseits bekannten militanten Anti-Israelismus, Anti-Judaismus hantieren, der Olympia-Attentat hat ja durch diverse Filme jetzt wieder Aktualität, 1972, München und so weiter. Das hatte mit Religion nichts zu tun. Das waren knallharte Terroristen, die vom Islam nicht gesprochen haben, sondern von dem, ich zitiere, gerechten Kampf des palästinensischen Volkes gegen die kolonialistischen, imperialistischen, blablabla, zionistischen Unterdrücker. Aber zu bestimmten Momenten kann man immer wieder daher die Unterscheidung der verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Ebenen auf die Strukturen zurückgreifen. Je nach der Entwicklung der zyklischen Fortentwicklung und auch der jeweiligen Anlässe.
Allahu Akbar ist deshalb ein moderner Ruf als oder seit den 70er, 80er Jahren sich weiterentwickelnder Schlachtruf, um den Islam voranzubringen?
Nein, uralte Geschichte. Und,
also damals haben die das nicht in Olympia,
nein,
haben sie es nicht benutzt.
Allahu Akbar ist ja, also die PLO in ihrer Anfangszeit, oder sagen wir mal George Habash, der Gründer und Obermörder der Palestinian Front for the Liberation of Palestine, PFLP, Kinderarzt seines Zeichens, Marxist-Leninist, der hätte nie Allahu Akbar geschrien. Und auch Arafat, der zwar aus diesem Muslimbrüderschaftsmilieu kommt, hat das in seiner Hochzeit auch nie gesagt. Oder Jibril und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen ein alter Hut. Und das ist im Rahmen der Logik der Religion natürlich. Der eine Gott ist im Judentum auch, da sagt man nicht Elohim hu ha gedol beoter, aber Melech ha-Melachim, König der Könige, oder Adonai Tzvaot, Gott der Heerscharen, also auch Heerscharen, also auch mit der entsprechenden Durchsetzungskraft. Mhm. Nein, das ist nicht, das ist ein Kampfruf geworden, den jeder inzwischen kennt.
Ja, also erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für die großartigen Informationen, die für mich auch zum Teil sehr neu sind.
MENA Watch, der unabhängige Nahost Think Tank.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.